ARD.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Für euch moderiert heute Alena Lagmüller. Wenn wichtige Termine an den obersten Gerichten anstehen, zum Beispiel mündliche Verhandlungen am Bundesverfassungsgericht, dann sprechen wir hier in der Rechtsredaktion gerne von Großkampftagen. Dann wollen die Nachrichtensendungen Fernsehstücke haben und live schalten und die Radiowellen lauern auf Talks und Beiträge. Das ist für einen Tag Stress pur, aber auch so ein bisschen das, was unseren Job spannend macht. Und wenn man diese Maßstäbe anlegt, dann war die letzte Woche für uns in der Rechtsredaktion ein einziges Dauerfeuer. Das Bundesverfassungsgericht hat über das neue Wahlrecht verhandelt und über die Kosten von Polizeieinsätzen bei Fußballspielen. Der Generalbundesanwalt hat unter anderem einen AfD-Mitarbeiter wegen Spionageverdacht festnehmen lassen. Und mittendrin kam dann auch noch ein Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht rein. Auf diese Hammerwoche schauen wir heute zurück. Live dabei waren meine Kollegen Frank Bräutigam und Christoph Kehlbach. Hallo und schön, dass ihr uns heute Rede und Antwort steht.
Hallo Alena.
Hi, hallo, schön da zu sein.
Rollen wir die Woche nochmal von vorne auf. Der Generalbundesanwalt hat am Montag 3 Personen wegen Spionageverdachts festnehmen lassen. Und da sollte es irgendwie in beiden Fällen um China gehen. Ihr wart aber eigentlich gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt, oder Frank?
Genau, wir wollten uns vorbereiten und haben das auch auf diese Verfassungsgerichtswoche. Am Dienstag war die Verhandlung zum Wahlrecht und das ist für uns immer eine aufwendige Vorbereitung auch schon vorher. Also wir haben schon auch Tage davor Grafiken entwickelt, weil Wahlrecht ist schwere Kost. Darüber wollten wir uns am Montag beugen und dann kam die Eilmeldung rein, 3 Verdächtige festgenommen, Vorwurf Spionage für China. Und das ist für uns dann immer Stress pur. Generalbundesanwalt sorgt bei uns für Adrenalinschübe. Da müssen wir alles erstmal unterbrechen.
Vorbereitung kommt auch immer sehr spontan.
Kommt sehr spontan. Ja. Und da müssen wir immer prüfen, werden die Verdächtigen nach Karlsruhe gebracht? Wann können wir das filmen? Kriegen wir einen O-Ton von der Sprecherin des Generalbundesanwalts? Das haben wir dann alles gemacht. Ich habe für die 12 Uhr und die 16 Uhr Tagesschau live geschaltet. Und als das dann durch waren, gingen die Beiträge ins Hauptstadtstudio nach Berlin, politische Dimension. Und dann haben wir beide uns wieder dem Wahlrecht für Dienstag gemeldet.
Mit etwas Verzögerung, ja.
Aber damit war es ja noch nicht mit dem Generalbundesanwalt. Ich bin da auch durcheinander gekommen. Da sind dann ja am Dienstag gab es noch mal 2 Festnahmen, aber wegen anderer Sachen, richtig?
Eine Festnahme,
okay.
Es gab am Dienstag eine weitere Festnahme und die hatte tatsächlich nochmal eine etwas explosivere politische Komponente. Da ging es nämlich um einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, der eben einen chinesischstämmigen deutschen Staatsbürger beschäftigt in Brüssel. Und diese Person wurde eben auch festgenommen vom Generalbundesanwalt. Das hat nichts mit den Fällen von Montag zu tun, aber es ist eben auch der Verdacht da im Raum, dass diese Person für China als Agent tätig gewesen sein soll. Und das hat dann natürlich auch nochmal mit einer großen Wucht umgeschlagen und vor allem dann, wie eben aus dem, was Frank erzählt hat, schon klar wurde, am Dienstag war dann eben halt auch die Verhandlung am Bundesverfassungsgericht. Großer Termin mit viel politischer Prominenz aus Berlin, die vor Ort war. Und dann hatten wir auf einmal 2 Themen, die quasi parallel hier bei uns auf dem Tisch lagen und mit denen wir uns dann auseinandersetzen mussten.
Und dann war wieder so der Ablauf, kurz innehalten, 8:30 morgens kam die Einmeldung, Festnahme des möglichen Spions. Christoph war schon am Verfassungsgericht. Ich bin dann erstmal ins Büro gefahren, habe wieder das Programm abgearbeitet. Wann kommt der? Können wir drehen? Kriegen wir O-Ton? Und als das dann lief, sind wir dann wirklich zum Verfassungsgericht und haben uns auf die anstehende Verhandlung konzentriert.
Vor allem diese mündliche Verhandlung am Bundesverfassungsgericht, die war thematisch ja auch nicht ohne. Das ist ja ein wahnsinnig kompliziertes Thema, dieses Wahlrecht. Christoph, bevor wir jetzt über den Tag oder über diese beiden Tage selber sprechen, ja, kannst du uns einmal versuchen, in möglichst einfachen, klaren Worten zu erklären, worum es da jetzt eigentlich ging?
Ich kann es gerne versuchen, klar. Also es gab im Jahr 2023 eine große Wahlrechtsreform, die beschlossen wurde mit den Stimmen der Ampelkoalition in Berlin, die aber politisch sehr umstritten war, weil sie wirklich ganz gravierende Änderungen im Wahlrecht, wie es bislang bestanden hat, eben dann mit sich bringt. Und gegen diese Wahlrechtsreform gab es zunächst politisch sehr viel Widerstand und aber eben auch Klagen aus ganz unterschiedlichen Seiten. Also das waren teilweise politische Parteien und Abgeordnete bestimmter politischen Parteien, die man so eigentlich gar nicht unbedingt zusammenbringt, zum Beispiel die CSU und die Linke, die gegen diese Wahlrechtsreform vorgehen. Es gibt einen Verein, Mehr Demokratie heißt der, sich für mehr Demokratie, für mehr Bürgerbeteiligung einsetzt und unter dessen Deckmantel oder unter dessen Dach, sagt man vielleicht besser, sind Verfassungsbeschwerden von mehr als 4000 Bürgern auch in Karlsruhe gegen die Wahlrechtsreform eingegangen. Und da war das Gericht mal wieder richtig proppevoll. Wie gesagt, große politische Prominenz auch aus Berlin. Friedrich Merz zum Beispiel war da, Alexander Dobrindt, Gregor Gysi, um jetzt mal nur ein paar Namen zu nennen, die mir spontan einfallen. Und da ging es dann am Dienstag und dann auch noch am Mittwoch weiter inhaltlich darum, ob diese Wahlrechtsreform mit dem Grundgesetz vereinbar ist oder nicht.
Und im Kern geht es bei dieser Wahlrechtsreform darum, die Größe des Bundestages zu begrenzen. Wie macht man das? Man hat in einem ersten Punkt gesagt, nicht mehr zwingend jeder Direktkandidat im Wahlkreis kommt auch in den Bundestag. Es gibt keine Überhangmandate, keine Ausgleichsmandate mehr, so begrenzt man das. Das war Schritt 1. Und Schritt 2 war, dass die sogenannte Grundmandatsklausel nicht mehr gilt. Das war die Möglichkeit für Parteien, die unterhalb der 5%-Hürde bleiben, trotzdem in den Bundestag zu kommen, wenn sie 3 Direktmandate gewinnen. Nur so war die Linke zum Beispiel letztes Mal in den Bundestag gekommen, 4,9%, aber 3 Direktmandate und deswegen zog sie ein. Und das wurde in der Wahlrechtsreform abgeschafft. Und dagegen wehren sich Linke und CSU. Im Kern geht es dabei um den Vorwurf, zu viele Stimmen fallen unter den Tisch und werden nicht mehr gewertet. Und das war also im Groben das Thema bei diesen sehr spannenden 2 Tagen Verhandlung am Verfassungsgericht.
Jetzt hat Christoph ja eben schon diese gesamte Politprominenz angesprochen, die da gekommen ist. Bleiben die dann auch wirklich für diese gesamten 2 Tage, die da verhandelt wurde, bleiben die dann da oder sind die da eher nur für so ein Foto und dann schnell wieder zurück nach Berlin?
Also das kommt schon mal beides vor. In diesem Fall jetzt bei der Wahlrechtsreform waren die wirklich richtig lange dabei, auch an beiden Tagen teilweise. Wie du es eben angesprochen hast, es ist nicht immer so. Manchmal geben sich da wirklich, ich sag mal, das Spitzenpersonal aus Berlin manchmal nur so ein kurzes Stell dich ein und ist dann irgendwie auch relativ schnell wieder weg. So war es diesmal nicht. Also ich hatte persönlich den Eindruck, dass es da wirklich vielen wirklich sehr, sehr um die Sache geht und dass es ihnen darum geht, wirklich da inhaltlich den Punkt zu machen, weil ja auch natürlich in den meisten Fällen da jeweils die eigene Partei betroffen ist, die dann unter dieser Wahlrechtsreform leidet. Und die haben sich dann auch relativ klar positioniert.
Apropos inhaltlicher Punkt, in dem Thema, das ist ja eben schon angeklungen, steckt ja einiges an politischem Zündstoff. Und so hat sich zum Beispiel der CSU-Politiker Alexander Dobrindt vor der Verhandlung geäußert.
Dieses Wahlrecht der Ampel ist ein Wahlrecht der Täuschung des Wählers. Es suggeriert, dass er mit der Erststimme eine echte Wahl hätte und einen Kandidaten in den Deutschen Bundestag wählt. Das schafft aber genau dieses Wahlrecht für die Zukunft ab. Es ist genauso konzipiert, dass eine Situation entstehen kann, dass beispielsweise in Bayern die CSU alle 47 Wahlkreise gewinnen kann, aber kein einziger Vertreter der CSU in den Deutschen Bundestag einzieht.
Und ähnlich wütend hat sich dann auch Martin Schierdewan von der Linkspartei geäußert.
Dass die Ampelkoalition damit auch ein politisches Ziel verfolgt, nämlich sich unliebsamer Konkurrenz auf dem Wege der Wahl sozusagen zu entledigen und sich hier ungerechtfertigterweise einen politischen Vorteil verschafft.
Das war jetzt eben ein bisschen mit viel Hintergrundgeräusch. Das liegt daran, dass das einfach ein Ton aus dem Saal ist. Ihr habt es gehört, da war einfach viel los. Das war jetzt ja allein schon deswegen interessant, weil die Linke und die CSU eher auf unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums stehen, beziehungsweise auf entgegengesetzten Enden des politischen Spektrums. War denn der Ton in der Verhandlung auch so kämpferisch?
Also die beiden, Linke und CSU, waren hier ein Herz und eine Seele, wie wahrscheinlich nie zuvor und auch in der Zukunft nicht mehr. Denn es geht ja auch um massive eigene Betroffenheit. Also bei der CSU ist es zum Beispiel so, die hatten bei der letzten Bundestagswahl bundesweit 5,2%. Und wenn man mal als Szenario beim nächsten Mal 0,21% abziehen würde, sie würden also unter der 5%-Hürde bleiben, dann wären sie nach dem neuen Wahlrecht nicht im Bundestag vertreten. Und deswegen schauen die da so genau drauf und kritisieren das. Und Die Vertreterinnen und Vertreter der Ampel waren natürlich auch da und sagen, unser Ziel, den Bundestag zu begrenzen, das ist schon mal wichtig. Wir haben dabei auch einen gewissen Spielraum, wie man dieses Ziel erreicht. Und die haben dann natürlich auch vorgeworfen, es geht ihnen, CSU und Linke, viel zu sehr um die eigenen Interessen. Und da prallen die Positionen aufeinander. Das ist das Typische für eine Verhandlung. Und am Ende, in einigen Monaten, wird dann das Gericht entscheiden.
Genau, und man muss dazu vielleicht eins noch sagen, also dieser Gedanke, den Bundestag zu verkleinern, wir haben aktuell 734 Abgeordnete in Berlin, der Gedanke dahinter ist ja natürlich nicht nur das als Selbstzweck zu machen, sondern dass man damit auch viel Kosten sparen will, dass man auch sicherstellen will, dass der Bundestag arbeitsfähig ist und nicht nach jeder Wahl immer mehr Stühle reingeschafft werden müssen, immer weiter angebaut werden muss, neue Büros angemietet werden müssen. Es geht darum, halt eine feste, eine konstante Abgeordnetenzahl von künftig 630 zu haben. Das ist der Gedanke dieser Wahlrechtsreform. Und genau, spannend wird's. Und wahrscheinlich wird's eben auch nicht ausreichen, wenn eine Partei sagt, für uns ist das schlecht. Also, sondern man muss natürlich am Grundgesetz argumentieren und sagen, warum verstößt das gegen die bestehenden Wahlgrundsätze aus dem Grundgesetz.
Jetzt habt ihr den Konflikt so wunderbar dargestellt. Manchmal kann man ja anhand dessen, was die Richterinnen und Richter während der Verhandlung fragen, schon ein bisschen absehen, wo irgendwie so die Knackpunkte liegen werden oder wo, in welche, vielleicht sogar in welche Richtung es geht. War das ja auch möglich? Ich meine, 2 Tage, das ist jetzt wirklich eine lange Zeit, aber gab es da so Schwerpunkte bei den Fragen, so eine Tendenz?
Also ich werde kein Ergebnis prognostizieren, aber bei dem ersten Punkt, nicht mehr jeder Wahlkreiskandidat, der den Wahlkreis gewinnt, kommt automatisch in den Bundestag. Da war mein Eindruck auf der Richterbank, das hinterfragen die zwar irgendwie und wollen die Details dazu wissen, aber da sehen die, glaube ich, irgendwie einen großen Spielraum beim Gesetzgeber, so etwas in einer Art Systemwechsel auch zu machen. Es war spannend, es waren ja 2 Tage Verhandlung und am Nachmittag des 2. Tages, als alle schon ganz erschöpft waren, da ging es dann wirklich ans Eingemachte bei der Abschaffung der Grundmandatsklausel, benachteiligt das CSU und Linke zu stark. Und da hat die gesamte Richterbank sehr kritisch nachgefragt, ist diese Abschaffung, geht das vielleicht wirklich zu weit und werden die beiden Parteien, CSU und Linke, hier vielleicht zu stark benachteiligt. Also das war sehr interessant. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man die Verhandlung bis zum Schluss verfolgt, auch in den letzten Stunden, weil dann alle erschöpft sind, legen sie vielleicht auch mal ein bisschen mehr die Karten auf den Tisch. Also ich kann da keine feste Prognose wagen, aber an dem Punkt waren die Richterinnen und Richter sehr kritisch.
Am Nachmittag, also Mittwochnachmittag, wo alle erschöpft waren, da ist dann ja noch mal ein bisschen Stimmung am Schlossplatz aufgekommen. Denn der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann ist nach Karlsruhe gekommen, um einen Eilantrag gegen die Änderung des Klimaschutzgesetzes einzureichen. Also während dieser mündlichen Verhandlung ist auf einmal noch etwas ganz anderes passiert. Was war da los?
Ja, das war noch die Baustelle in der anderen Großbaustelle,
ne? Die dann dazu kam, genau.
Genau. Also da war es so, dass in Berlin eben gerade eine Abstimmung über das Klimaschutzgesetz läuft, noch ein weiteres wichtiges Gesetz, und der Abgeordnete Heilmann hatte schon im letzten Sommer es einmal erreicht, dass er gesagt hatte, bei einem wichtigen Gesetz war die Beratungszeit zu kurz und deswegen wollte er hier stoppen lassen, dass auch das Klimaschutzgesetz am Freitag, dass darüber im Bundestag abgestimmt wird, und deswegen hat er am Mittwoch einen Eilantrag eingereicht, während die Verhandlung zum Wahlrecht lief. Hat er auf dem Hof seinen Schriftsatz im Briefkasten geworfen und du warst dabei, Christoph.
Ich war dabei, wir gehen da ja manchmal hin, weil das irgendwie so für Fernsehleute auch immer ein nettes Bild ist, allerdings nicht zwingend immer für die Berichterstattung am gleichen Tag, weil dieses Einreichen selbst ja noch kein Ergebnis mit sich bringt. Aber solche Bilder kann man dann vielleicht mal später verwerten, wenn eine Entscheidung in der Sache kommt und man einen Beitrag dazu produzieren will. Und er kam dann eben mit Mitarbeitern, hatte den Antrag schon an der Pforte entsprechend hinterlegt, hatte aber eine Kopie mit dem Eingangsstempel, den er da präsentiert hat. Wir haben ein Interview gemacht. Wir waren ohnehin, sage ich einfach mal, da mit Kamerateam, weil ja die Verhandlung, Frank sagte es gerade, parallel lief zur Wahlrechtsreform. Und dann waren die Wege kurz und der Aufwand gering. Wir haben mit ihm gesprochen und dieser Eilantrag hat dann aber sich relativ schnell als nicht erfolgreich herausgestellt. Einen Tag später gab es dann die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, dass das dann eben dann ohne Erfolg bleibt.
Das war einfach noch so ein Beispiel, mit wie vielen Baustellen wir uns diese Woche im Kopf beschäftigen mussten. Also ich will gar nicht jammern, Augen auf bei der Berufswahl. Das ist ja das Spannende, was wir hier machen. Ja. Nur diese Woche war es einfach extrem viel. Ich will noch eine Sache zum Wahlrecht über meine Berichterstattung erzählen. Wir haben ja dann, Christoph und ich, Dienstag auch Berichte gemacht. Ja. Ich zum Beispiel für die Tagesschau um 20 Uhr. und hatten tagelang vorher mit der Tagesschau besprochen, wir machen zwei Beiträge, ein reines Grafikstück und einen typischen Bericht aus dem Gerichtssaal mit den O-Tönen und so weiter. So war das geplant. Und dann lief das auch so in der 16 Uhr Tagesschau, in der 17 Uhr Tagesschau. Und um 18.15 Uhr bekam ich den Anruf aus Hamburg von der Tagesschau. Nee, das wolle man jetzt doch anders. Man könne das bestimmt besser verstehen, wenn man alles in einem langen Beitrag zusammenfasst. So. Und das war wahrscheinlich richtig, der Vorschlag. Aber für mich war das der Super-GAU, weil ich musste dann von 18.15 Uhr bis 20 Uhr zwei Stücke in eines zusammenfassen. Bei 3 Minuten Gesamtlänge, das ist für Fernsehen sehr viel. Also diese Zeit zwischen 18.15 Uhr und 20 Uhr, da war Herzinfarktgefahr. Wir haben das dann hinbekommen, mein Beitrag wurde fertig, auch weil Christoph mir ganz toll geholfen hat. Aber da war nochmal, obwohl wir einfach dachten, boah, jetzt läuft alles, komplett neu machen, aber auch das ist journalistisches
Geschäft. Noch ein Plot-Twist, genau.
An dieser Stelle vielen Dank an Christoph Kehlbach. Vielen
gerne.
Dank, Christoph, dass du uns über dieses wichtige Thema berichtet hast.
Na klar, sehr gerne. Ich mache den Platz frei hier für den Kollegen. Schwarz.
Hier geht's Schlag auf Schlag.
Ich habe den Stuhl schön angewärmt.
Spionageverdacht, Wahlrecht und Eilantrag vom Tisch. Jetzt können wir endlich über Fußball sprechen. Und dafür haben wir uns aus der Redaktion Kolja Schwarz ins Boot geholt. Der war nämlich gestern am Bundesverfassungsgericht, als über die Kosten von Polizeieinsätzen bei Bundesligaspielen verhandelt wurde. Hallo Kolja.
Hallo Alena, grüße dich.
Kolja, das Bundesland Bremen möchte nicht mehr die gesamten Kosten für Hochrisikospiele im Fußball zahlen. Warum?
Ja, Bremen sagt, die Kosten für die Polizei bei diesen Fußballspielen, die steigen immer mehr an. Es gibt immer mehr Gewalt im Fußball und es gibt immer mal wieder auch Hochrisikospiele. Das sind Spiele, wo besonders rivalisierende Fangruppen aufeinandertreffen, gewaltbereite Fangruppen auch. Und da sagt Bremen, da müssen wir dann sehr, sehr viel Polizei einsetzen. Also bei einem normalen Spiel, sagen die, da sind etwa so 200 Polizeibeamte im Einsatz und bei solchen Spielen sind es dann auch mal knapp 1000 oder manchmal auch mehr. Und da hat Bremen schon vor vielen Jahren gesagt, wir müssen da den Fußball, die deutsche Fußballliga an den Kosten beteiligen. Das ist nicht in Ordnung, dass diese Kosten allein der Steuerzahler trägt, während die deutsche Fußballliga große Umsätze macht und auch viel Gewinn macht. Und dann hat Bremen versucht, das auch mit den anderen Bundesländern irgendwie abzusprechen, aber ist da nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen und hat das dann im Alleingang als erstes Bundesland und auch bisher als einziges Bundesland gemacht, hat ihr Gesetz geändert und hat gesagt, bei diesen Hochrisikospielen, da wollen wir einen Teil der Polizeikosten wieder haben. Und der Innensenator Ulrich Meurer von Bremen, der war gestern auch vor Ort und hat das so begründet. Wir hören mal rein.
Wir haben also jedes Jahr die Situation, dass wir Millionen von Einsatzstunden brauchen der Polizeien des Bundes und der Länder. Die DFL ist eine Profiliga mit 5 Milliarden Umsatz im letzten Jahr. Und von daher gesehen ist es nur angemessen, dass diese gesamten Kosten nicht alleine vom Steuerzahler getragen werden. Darum geht es im Kern.
Zu diesen gesamten Kosten kann man es vielleicht noch einmal sagen, damit man es versteht. In der letzten Saison sind allein 1,6 Millionen Arbeitsstunden in ganz Deutschland für die erste und zweite Bundesliga Polizeiarbeitsstunden angefallen. Das sind etwa gut 1200 Polizeibeamte in Vollzeit. Und da fallen Kosten an von etwa 100 Millionen Euro im Jahr nur für diese Polizeieinsätze.
Und wir haben es jetzt ja auch gerade gehört, 5 Milliarden Euro Umsatz, das ist schon sehr, sehr viel Geld, auch verdienen Profifußballer ja sehr viel. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, wie viel so ein Fußballer bei so einem mittelmäßigen Bundesliga-Verein verdient, da bin ich fast vom Hocker gefallen. Was hat denn die DFL dagegen, wenn die so viel Kohle machen? Warum ist das so ein Problem für die?
Ja, die DFL argumentiert, dass sie sagen, zum einen Sicherheit ist die ureigenste Aufgabe des Staates. Der Staat muss für die Sicherheit sorgen und muss diese Kosten für die Sicherheit dann eben auch aus Staatskosten, also aus Steuermitteln tragen. Das ist so ihr Hauptargument. Sie sagen weiter, sie können auch gar nichts für die gewaltbereiten Fans außerhalb des Stadions, die da anreisen. Sie können für die Sicherheit im Stadion sorgen. Da können sie versuchen, alles zu tun, dass das besser wird, dass da Eingangskontrollen laufen und so weiter. Aber was vorm Stadion passiert und auf dem Weg zum Stadion, dafür können sie gar nichts. Aber das Hauptargument ist tatsächlich, dass sie sagen, da darf man keine Gebühr erlassen, so wie Bremen das gemacht hat, sondern das muss der Steuerzahler tragen.
Und was sagen dann die Fußballvereine dazu? Also hier im Speziellen Werder Bremen, werden die auch an den Kosten beteiligt?
Ja, also es ist so, dass das Land Bremen, also der Stadtstaat Bremen, tatsächlich die Deutsche Fußballliga hier in Anspruch genommen hat, die Gebühr dahin gerichtet hat, weil sie sagen, die DFL ist auch ein Veranstalter, Mitveranstalter dieser Fußballspiele. Aber es ist tatsächlich so, dass die DFL diese Kosten dann weitergegeben hat an den Fußballverein Werder Bremen. Und die sagen, die sehen das genauso, sie können da gar keinen Einfluss drauf nehmen, wann ist ein Spiel ein Hochrisikospiel, wann fallen diese Kosten an, und vor allem sagen sie, sie sind ja der einzige Verein in ganz Deutschland, der diese Kosten jetzt tragen muss. Und da können wir vielleicht auch ganz kurz mal reinhören in den Geschäftsführer von Werder Bremen, Tarek Brauer, der da gestern vor Ort war.
Für uns sind das 2 Millionen, die andere nicht zahlen müssen. Und für uns sind das 2 Millionen, die wir weniger haben. Und wenn Sie sich unsere Ergebnisse angucken aus den letzten Jahren, dann werden Sie sehen, dass das für uns ein ganz, ganz erheblicher Betrag ist, der uns wirklich wehtut.
Das Spannende an diesen mündlichen Verhandlungen ist ja immer, dass man dann auch Einblicke in die Welt, um die es da geht, bekommt. Das ist ja auch für die Richterinnen und Richter immer das Wichtige. Und hier war spannend, wir saßen wieder auf der Pressetribüne vom Verfassungsgericht, waren froh, dass es nicht mehr um Wahlrecht, sondern um Fußball geht. Und dann hat erstmal der Polizeiführer aus Bremen erzählt, wie sie solche Einsätze planen, weit im Vorfeld, abschätzen. Nach welchen Kriterien ist das denn ein Hochrisikospiel? Sind das vielleicht Fanfeindschaften zwischen den Vereinen, um die es da geht? Wie ist der Tabellenplatz? Wann ist die Anstoßzeit? Samstags 15:30 kommen vielleicht mehr rivalisierende Gruppen als sonntags abends. Also da diesen Einblick in die Praxis zu bekommen, fand ich total spannend. Und der Vertreter von Werder Bremen, der dann die Vereinssicht schildert. Sie stecken viel, sagt er, in die Präventionsarbeit. Sie haben einen riesen Ordnungsdienst. Also sie probieren schon alles, damit die Polizei gar nicht so viel machen muss. Und da haben die Richterinnen und Richter wirklich sehr aufmerksam zugehört und haben dann quasi die Faktenbasis, aus der sie dann ihre rechtlichen Schlüsse ziehen können.
Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Bremen, aber was ist denn eigentlich mit den anderen Bundesländern?
Ja, die anderen Bundesländer haben sich bisher zurückgehalten. Also es war ganz spannend, der Innensenator Ulrich Meurer hat das auch geschildert, wie er das versucht hat, auch auf der Innensenatorkonferenz irgendwie abzusprechen. Am liebsten wäre ihm, dass man sich mit der DFL sogar einigt und da so eine Art Fonds macht. Also die beteiligen sich einfach an den Kosten und die werden auf alle Bundesländer aufgeteilt. Aber lange Jahre ist er da auf Granit gestoßen und jetzt bewegt sich so ein bisschen was. Einige Bundesländer denken drüber nach, auch eine Gebühr zu erheben, aber warten jetzt natürlich auf Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht wird das in einigen Monaten dann endgültig entscheiden. Das ist ja schon ein langer Streit, der bis zum Bundesverwaltungsgericht schon ging. Das Bundesverwaltungsgericht hat keine Probleme gesehen, aber mal sehen, was jetzt das Bundesverfassungsgericht sagt. Und wenn das entscheidet, dass das Bremer Modell in Ordnung ist, dann ist es nicht auszuschließen, dass auch andere Bundesländer nachziehen oder sich die DFL oder die Vereine dann vielleicht auch mit der Politik an einen Tisch setzen und irgendwie so eine Fondslösung schaffen.
Jetzt hat Frank ja gerade gesagt, dass die Richterinnen und Richter sehr aufmerksam zugehört haben. Auch hier wieder die Frage wie eben, was wurde gefragt? Lässt sich vielleicht eine Tendenz erkennen? Was hat die Richterinnen und Richter besonders interessiert?
Also eine Tendenz ließ sich nicht erkennen. Die haben schon gegengebürstet. Also die haben den Vertreter der Polizei zum Beispiel immer gefragt, gibt es nicht Alternativen dazu, das als Hochrisikospiel zu klassifizieren, so viel Polizei einzusetzen? Gibt es vielleicht mildere Mittel? Also das ist ja dann auch die rechtliche Kategorie. Also es gab sehr viele Nachfragen zu dieser Praxis und muss das wirklich sein? Aber das heißt nicht automatisch, dass diese Möglichkeit kippen werden. Also den Ausgang hier halte ich für komplett offen und wir sind auch sehr gespannt.
Würde ich auch sagen. Und die rechtliche Frage dahinter ist ja, darf man so eine Gebühr erheben? Wann darf man überhaupt eine Gebühr erheben? Da muss es irgendwie eine Leistung geben und das muss individuell zurechenbar sein. Und darum ging es eben auch viel. Also ist diese Gewalt den Vereinen zurechenbar und kriegen die dafür eine Leistung? Und da hatte das Bundesverwaltungsgericht damals gesagt, ja, die kriegen eine Leistung. Und so ist auch die Argumentation Bremens. Denn nur dadurch, dass die Polizei da überhaupt da ist, können diese Spiele stattfinden. Denn auch friedliche Fans kommen nur, wenn sie sich in Sicherheit fühlen. Das ist so ein bisschen das Argument, aber darüber wurde diskutiert. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht.
Das waren Frank Bräutigam und Kolja Schwarz aus der ARD-Rechtsredaktion. Vielen Dank, dass ihr uns über diese nicht ganz normale Woche in Karlsruhe berichtet habt.
Sehr gerne.
In beiden Fällen dürfen wir also gespannt sein, wie die Entscheidungen in einigen Monaten ausfallen. Um Entscheidungen geht es übrigens auch in unserem Hörtipp der Woche. Der Podcast Die Entscheidung gräbt sich jeden Monat in eine politische Entscheidung hinein, die dafür sorgt, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. Das können ganz große Entscheidungen sein, bei denen man sofort weiß, das ist der Anfang von etwas Neuem. Das können aber auch Entscheidungen sein, bei denen erst im Nachhinein klar wird, wow, das hat Deutschland ganz schön verändert. Zum Beispiel die Abschaffung der Wehrpflicht. Den Podcast Die Entscheidung hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Anregungen und Kritik gehen wie immer an justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Alena Lagmöller. Oh,